Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
Heute mit Andrea Mühlberger und mit einem Projekt, das für viele nach zwei Weltkriegen einmal Hoffnungsanker war, in den letzten Jahren aber in Not geraten ist. Die Rede ist von der EU und ihrer Kernidee eines friedlichen, eines übernationalen Europas. EU quo vadis, das fragen sich viele mit Blick auf die Prognosen zum Ausgang der Europawahl im Juni. Was passiert denn, wenn künftig nationalistische und EU-skeptische Parteien den Ton angeben?
Dadurch, dass die Nationalisten immer stärker werden, ist die Gemeinschaftspolitik blockiert. Deswegen funktioniert so viel in der EU nicht. Und das sehen viele Menschen und die sagen, das funktioniert nicht. Damit haben sie ja recht. Und sie schließen daraus, sie müssen die Nationalisten stärken, als könnte sozusagen die Rettung der nationalen Souveränität ihre Probleme lösen.
Warnt der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Wie die europäische Welt von morgen aussehen könnte, beschreibt er in seinem gerade erschienenen Essay und auch hier im Kulturleben im Gespräch mit mir. Ja, und auch von ihr wollte ich wissen, welche Chancen sie noch sieht für ein souveränes Europa.
Wir haben uns nicht von dem Protest selbst verabschiedet. Wir sind weiterhin eine Protestbewegung und das ist auch der Hauptfokus, den wir weiter vorhaben. Und dass wir jetzt zur EU-Wahl antreten, das ist ein Nebenschauplatz noch und das kann man sehr gut mit dem Protest, den wir auch weiterhin auf der Straße machen, verbinden.
Die Aktivistin Lina Jonsen verlagert den Widerstand ins Parlament und will als Spitzenkandidatin für die letzte Generation ins EU-Parlament gewählt werden. Mit welchen Erwartungen, das erfahren Sie auch in dieser Sendung. Und die besonderen Redegewohnheiten von Politikerinnen und Politikern, die untersucht Tobias Stosiek in einer neuen Ausgabe von Sozusagen. Es geht um Politsprech und um bestimmte Typen.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Schön, dass Sie dabei sind bei diesem Perspektivwechsel, bei dem es um Schwachstellen und Chancen des europäischen Projekts gehen soll und darum, wie wir die drängenden Probleme gemeinsam umschiffen könnten, statt die Karre EU gegen die Wand zu fahren. Musikalisch unterstützen uns dabei Carousel aus der französischen Schweiz mit ihrem Song La Falaise. Das heißt so viel wie Klippe oder Felsen.
À une époque, on riait surtout. On riait surtout pour rien. L'air était doux et dans nos poches. Deux, trois cailloux pour la ricoche. À cette époque, on suspendait le temps entre deux sentiments
qui s'entrechoquent et dans nos mains
comptaient les cloques, tu t'en souviens. Quand nous courions sur la falaise, comme sur un fil, nous n'étions pas trop à l'aise. Te souviens-tu, comme nous courions sur la falaise, comme sur un fil, nous n'étions pas trop à l'aise. Mais entre nous, on se disait tout.
L'air de rien, mais dans l'approche, maîtriser l'art de la riposte.
À cette époque, on esquivait les coups en douce, on les rendait.
Une fois sur deux et sur nos genoux,
comptez les bleus, tu t'en souviens. Quand nous courions sur la falaise, le vent d'avril nous a vu filer à l'anglaise. Te souviens-tu? Quand nous courions sur la falaise, le vent d'avril nous a vu filer à l'anglaise.
À une époque, on était sûr de tout, mais surtout pas de nous.
On prenait l'air désinvolte, mais plus que tout l'envie de plaire. À cette époque, on dessinait pour l'avenir de grands projets. En quelques signes et dans nos mains, suivre les lignes, tu t'en souviens. Quand nous courions sur la falaise, comme sur un fil, nous n'étions pas trop à l'aise. Te souviens-tu, quand nous courions sur la falaise, le vent d'avril nous a vu filer à l'anglaise.
Die Welt war eine andere, als vor 5 Jahren das EU-Parlament gewählt wurde. Wir wollen in diesem Perspektivwechsel auf die Europäische Union von morgen schauen und auf die EU als solche, die für immer mehr Skeptikerinnen und Skeptiker ja ein europäisches Projekt von gestern ist. Dabei war doch alles mal so klug und ambitioniert gedacht. Als Friedensunternehmen, das die Länder Europas nach 2 Weltkriegen wieder zusammenbringen und nationalstaatliches Denken überwinden sollte. Was davon ist übrig geblieben? Ist die EU überhaupt noch zu retten? Und warum sollen wir uns überhaupt anstrengen und uns weiter dafür ins Zeug legen? Fragen, die ich gleich dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse stellen möchte, in dessen Romanen und Essays Europa schon lange ein großes Thema ist. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Menasse.
Ja, guten Tag.
Sie fordern seit Jahren mehr Europa, auch in Ihrem neuen Essay Die Welt von morgen. Und im Untertitel heißt es da, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Da stecken für mich Wunsch und Wirklichkeit drin. Beginnen wir mal mit der Wirklichkeit. Für Sie, Herr Menasse, sind die rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien in Europa die großen Feinde. Welche Gefahr geht konkret von denen aus?
Die Rechtspopulisten und die Nationalisten sind naturgemäß Feinde des europäischen Einigungsprojekts, weil das europäische Projekt ist ein Versuch, Nationalismus zu überwinden, die Nationalstaaten schlussendlich zu überwinden in einer notwendigen Gemeinschaftspolitik. Und Nationalisten wollen natürlich nationale Souveränität retten und alles innerhalb ihres souveränen Nationalstaats managen, lösen oder klären. Nur das Problem ist, dass die großen Krisen, die großen Herausforderungen, die großen Probleme, die vor uns liegen oder die, in denen wir mittlerweile auch schon verstrickt sind, nicht mehr national gelöst werden können. Das sind lauter transnationale Probleme, die nur durch europäische Gemeinschaftspolitik gelöst werden können. Und da liegt jetzt aber genau das Problem drinnen. Dadurch, dass die Nationalisten immer stärker werden, ist die Gemeinschaftspolitik blockiert. Deswegen funktioniert so viel in der EU nicht. Und das sehen viele Menschen und die sagen, das funktioniert nicht. Damit haben sie ja recht. Und sie schließen daraus, sie müssen die Nationalisten stärken, als könnte sozusagen die Rettung der nationalen Souveränität ihre Probleme lösen. Und wir werden Folgendes erleben, wenn die Dynamik so weitergeht. Die Nationalisten können nicht liefern, sie können keine Probleme lösen. Dann werden die Menschen sagen, dann waren die nicht konsequent genug und werden radikalere Nationalisten wählen. Und die werden das auch nicht lösen können. Und das ist genau der Weg in den Faschismus, den wir rhetorisch ja bereits bei der AfD angekündigt sehen.
Bevor wir auf dieses Szenario eingehen, das Sie da beschreiben, die AfD, die tritt ja in ihrem Europawahlkampf an mit der Idee eines, Zitat, Europas der Vaterländer, also einer europäischen Gemeinschaft souveräner demokratischer Staaten. Das klingt ja aber nur zunächst recht unverfänglich. Was verbirgt sich hinter dieser Formulierung aus Ihrer Sicht?
Es klänge unverfänglich, wenn wir nicht damit schon Erfahrungen hätten. Es war ja genau die Merkel-Politik, die genau das gemacht hat. Die Angela Merkel hat als Kanzlerin die Gemeinschaftsmethode der EU, die bis dahin ja relativ weit getragen hat, zum gemeinsamen Markt, einer gemeinsamen Währung, gemeinsamen Institutionen, einem gemeinsamen Parlament, aber alles auf halbem Weg natürlich erst einmal stecken geblieben. Sie hat es abgebrochen, sie hat die Gemeinschaftsmethode aufgekündigt, in ihrer berühmt-berüchtigten Rede vom Europakolleg in Brügge.
Und darauf gehen Sie in Ihrem Essay ja auch ein. Ne? Das sind wir im Jahr 2010. Genau. Und was hat sie da genau gesagt, was so einen großen Rückschritt eingeleitet hat?
Sie hat genau das gesagt, was heute die AfD sagt. Die Europäische Union sollte sich darin begnügen, Kompromisse zwischen den einzelnen Nationalstaaten zu finden. Also nicht mehr Gemeinschaftsmethode zu forcieren, sondern eine Balance der verschiedenen Interessen zwischen den Mitgliedstaaten. Nur war die EU von der Idee her und auch in den größten Fortschritten der Entwicklung, die ja den Europäern zugute gekommen sind, es war nie die Idee, dass es ein Club von Nationalstaaten sein soll. Und wir sehen ja, jetzt zum Beispiel an Ungarn oder bis vor kurzem in Polen, dass die Blockade der Gemeinschaftspolitik durch sogenannte nationale Interessen die Lösung von Problemen einfach verhindert und die Krisen nur verschärft. Und immer dann, wenn doch wenigstens ein bisschen wieder zurückgekehrt wird zur Gemeinschaftsmethode, kann der totale Kollaps abgewendet werden. Denken Sie an die Finanzkrise. Wir werden das bei allen anderen Krisen auch sehen. Das Problem bei dem AfD-Programm ist, dass es nichts Neues ist. Wir haben damit die Erfahrung, dass es eben nicht funktioniert. Und es wird auch, wenn es eine radikaler nationalistische Partei fordert, auch nicht funktionieren.
Jetzt hat der französische Präsident Macron vor einigen Tagen in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne erklärt, Europa ist sterblich. Und das war jetzt sicher nicht nur ein Appell, das europäische Verteidigungssystem zu stärken und auszubauen. Dahinter steckt doch auch eine Warnung im übertragenen Sinn, oder?
Man muss nicht mit allen europapolitischen Positionen von Macron übereinstimmen. Aber mit seinem Hinweis darauf, dass Europa sterblich ist, hat er etwas ausgesprochen, was wirklich als Drohung und als Gefahr im Raum steht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt in der Politik auf jeden Fall unproduktive Widersprüche, die zu keiner Lösung führen und keinen Kompromiss kennen können. Das ist so wie schwanger oder nicht schwanger. Es gibt kein Mittelding. Und bei der Europäischen Union kann es nur geben, entweder die Weiterentwicklung dessen, was in einigen Schritten schon glücklich geleistet wurde, hin zu einer größeren Funktionalität der Union und dem Ausräumen der Defizite, die die Europäische Union heute hat. Das heißt, Fortsetzen der nachnationalen Entwicklung oder der Gegensatz ist eben die Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Aber der Widerspruch zwischen nachnationaler Entwicklung und Renationalisierung ist unauflösbar. Und wenn dieser Widerspruch bleibt, dann wird es die Union zerreißen.
Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Und wie ein solches nachnationales Europa konkret aussehen könnte, was der Schriftsteller Robert Menasse damit genau meint, das erklärt er uns nach der nächsten Musik. Ein Song aus den frühen 70ern von David Bowie, der singt unter dem Titel Sorrow aber von ganz alltäglichen Sorgen und von Beziehungskummer.
Spend my money. Get out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. Last night.
ein Europa in Not, das jede Menge Anlass für Kummer bietet. Darum geht es heute in diesem Perspektivwechsel. Wäre aber doch auch schade, wenn es uns nicht gelänge, dieses Projekt vor dem endgültigen Zerfall in nationale Einzelinteressen zu retten. Und dafür gibt es gute Gründe und Vorschläge. Zum Beispiel vom österreichischen Schriftsteller Robert Menasse. Der beschreibt in seinem neuen Essay »Die Welt von morgen«, wie ein nachnationales Europa funktionieren könnte. Und ich habe ihn gefragt, was er damit denn genau meint.
Auf jeden Fall ist es ein Europa, das die Souveränität von kleinen und mittleren Nationalstaaten, die in Konkurrenz zueinander stehen und in der Geschichte gezeigt haben, dass diese Konkurrenz mörderisch werden kann, dass das überwunden wird. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Gemeinschaftspolitik machen wollen und die soll demokratisch sein, dass wir einen gemeinsamen Rechtszustand, der für alle Europäer und Europäerinnen gilt, haben wollen und das soll demokratisch hergestellt werden, dann brauchen wir eine nachnationale Demokratie, also eine, die die 27 verschiedenen, vollkommen radikal unterschiedenen nationalen Demokratien in sich aufhebt. Wir sollten das endlich diskutieren und das muss in die Köpfe der Menschen hinein. Nur eine gemeinsame Demokratie wird ein gemeinsames demokratisches Europa machen können. Ein Europa, das auch demokratisch Probleme lösen kann.
Vielleicht können Sie noch mal benennen, welche klaren Vorteile ein Europa ohne Nationen hätte, also ein solches nachnationales Europa.
Also wenn wir von einem nachnationalen Europa sprechen, auch in dem Sinn, wie es die Gründerväter gemacht haben, ja, dann heißt das ja nicht, dass wir glauben oder dass ich glaube, man kann Nationen mit einem Federstrich abschaffen. Sondern Schritt für Schritt durch die Erweiterung der Gemeinschaftspolitik, durch die Erweiterung der gemeinsamen Demokratie und durch die Durchsetzung eines gemeinsamen aufgeklärten Rechtszustands Schritt für Schritt absterben zu lassen. Ja. Und das geht schleichend. Also das Ende der Nationen werden wir zwei sicherlich nicht erleben. Das wird auch die letzte Generation nicht erleben. Ja. Aber wenn Sie nur bedenken, dass unsere Großeltern sich die Abschaffung der D-Mark, einen gemeinsamen Markt mit einer gemeinsamen Währung, nicht vorstellen haben können. Und wir haben das jetzt. Ich gebe ein anderes Beispiel. Als ich studiert habe in Wien, wollte ich ein Gastsemester in Berlin machen in den 70er Jahren. Das war nicht möglich. Ich konnte als Wiener nicht in Berlin studieren. Stellen Sie sich das vor. Hm. Wenn ich das meiner Tochter erzähle, sagt sie, Papi, du spinnst. Das sind alles Schritte in die Nachnationalität. Und es ist ja nicht so, dass Europa die fixe Idee hat von ein paar Spinnern und der oberste Spinner war ein Schnapshändler, dass wir Nationen abschaffen, sondern während dieser Schritt gesetzt wurde, als Friedensprojekt ursprünglich, ist ja auch in der Welt was passiert. Wir nennen es Globalisierung. In Europa haben wir 70 Jahre bewusste Gestaltung eines nachnationalen Prozesses. Das heißt, wir stehen jetzt auch grundsätzlich vor der Wahl. Wollen wir Globalisierung gestalten oder wollen wir sie erleiden? Und sie beenden durch eine nationale Festung, das wird der AfD und das wird auch der FPÖ und das wird der Frau Meloni und das wird der Frau Marine Le Pen nicht gelingen.
Da sind wir doch jetzt an einem ganz guten Punkt angekommen, wo wir mal von der Wirklichkeit vielleicht zum Wunsch gehen können, Herr Menasse. Ja. Wie könnte denn ein Europa aussehen, das die Möglichkeiten ausschöpft, die in dem Projekt EU stecken? Also wenn man es nicht den Nationalisten überlässt, sondern eben über die Grenzen der Nationen hinausdenkt, wie Sie es gerade auch schon gemacht haben.
Es ist ja zweifellos so, dass jedes denkende Gemüt ein Europa will, in dem es um die Souveränität der Menschen und nicht um die Souveränität von Nationalstaaten geht. Und deswegen glaube ich auch, dass die Menschen, die europäischen Populationen für das Projekt natürlich gewonnen werden können und ihre Unterstützung gewiss sein können, wenn man vermittelt, was ein gemeinsamer europäischer Rechtsanspruch bedeuten würde. Das würde ja bedeuten, dass innerhalb der Union zunächst einmal jeder Mensch an jedem Ort, wo er sich befindet oder wohin er sich begibt, mit denselben Rechten und denselben Pflichten ausgestattet ist. Dass er auf denselben Rechtszustand vertrauen kann. Durch die nationalstaatlichen Blockaden ist ja auch ein unfassbarer Rückschritt eingetreten, zum Beispiel was Lohnpolitik betrifft. Die Menschen in verschiedenen Teilen der Europäischen Union bekommen für gleiche Arbeit nicht denselben Lohn. Und der gemeinsame Rechtszustand will genau das herstellen, den Gleichheitsgrundsatz im Hinblick auf Lebenschancen und auf Lebenssicherheit. Egal, wo man zufällig in der Europäischen Union auf die Welt gekommen ist. Und es geht auch um die Demokratisierung der EU. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, in Wien, in meiner Heimatstadt, mit dieser nationalen fixen Idee, dass der nationale Pass maßgeblich ist, zum Beispiel für das Wahlrecht, haben 30% der in Wien lebenden, arbeitenden und steuerzahlenden Menschen kein Wahlrecht. Mir kann kein Mensch erklären, dass man dann einfach nur mehr nicken muss, wenn in Sonntagsreden gesagt wird, die demokratische Europäische Union.
Das waren viele Gründe, die dafür sprechen. Zum Schluss noch, Herr Menasse, Ihre Prognose für die Welt von morgen. Wo wird denn Europa stehen nach der Wahl am 9. Juni?
Es gibt zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Die Meinungsumfragen haben recht, dann werden die Nationalisten sehr gestärkt ins Europäische Parlament einziehen. Das heißt, die Blockaden im Parlament werden stärker werden, was nicht gut ist. Die Blockaden vom Europäischen Rat sind sowieso gegeben und durch die starken nationalistischen Parteien in den Mitgliedstaaten, die auch bei nationalen Wahlen dann womöglich gewinnen werden, die entsenden ja die Kommissare in die Kommission, werden mehr Nationalisten in die Kommission einziehen. Der österreichische Spitzenkandidat für die EU-Wahl träumt schon von einem Kommissar zum Rückbau der Union. Ja? Also das wird dann auch die Arbeit der Kommission blockieren. Das führt zum Zusammenbruch. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird Menschen geben, die werden jubeln, so wie in England. Sie werden dann die Erfahrung machen, was es bedeutet, so wie in England. Es wird Jammern geben, es wird Misere geben und dann wird man, um nicht unterzugehen, auch im globalen Wettbewerb, wird man sagen, wir müssen neu beginnen auf der Basis der furchtbaren Erfahrungen, die wir es gemacht haben. Da beginnt es von vorne auf einem höheren Level. Und dann wird es weitergehen. Das ist die gute Nachricht auf der Basis einer schlechten. Die andere Möglichkeit ist, es wurschtelt sich noch irgendwie weitere 5, 6 Jahre sofort. Immer mehr Menschen sehen, dass die EU nicht funktioniert. Und beim nächsten Mal werden sie noch radikaler nationalistisch werden und dann haben wir den ganz großen Clash.
Die Welt nach der Europawahl hoffentlich nicht. Vielen Dank für
Ich hoffe auch nicht. Ich erlaube mir nicht, öffentlich Optimist zu sein, damit eine Diskussion beginnt.
Aber vielen Dank für dieses Gespräch. Robert Menasse war das. Die Welt
von. Ich danke Ihnen für die Einladung zu dem Gespräch. Es ist wichtig, dass wir sprechen, dass wir reden, dass wir diskutieren.
Ja, und die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde, heißt auch der neue Essay von Robert Menasse. Der österreichische Schriftsteller verteidigt darin die europäische Idee. Er zeigt aber auch, wie gerade im Gespräch, Schwachpunkte auf und macht Vorschläge, sie zu überwinden. Erschienen ist der Essay bei Surkamp und kostet als Buch 23 Euro.
You say you wanna build up bridges. You say you wanna glue and stitch this. You say you wanna go no secrets. What the fuck is this? You say you want a tight connection. And I don't show enough affection. Big move, got a big correction. Thought I should mention. I can't wait to hear the sound of you marching back in town. So won't you count it down? Throwing words and knives. This home is warfare. I'm shooting the flare because it's all fair and war and love. Or was it love and war? I can't wait to hear the sound of you marching back in town. So won't you count it down? 3, 2, 1. Take off your shoes. They stop the fire.
Nuga Erez war das mit ihrem Song Come Back Home, der tatsächlich nur ein bisschen erahnen lässt, wie viel Energie in dieser Sängerin und Producerin steckt. Letztes Jahr, da konnte man sie auch rastlos über die Bühne tigern und springen sehen bei einem Open-Air-Konzert im Münchner Olympiapark. Ein echtes Erlebnis. Geboren ist Nuga Erez in Tel Aviv und sie hat sogar als Soldatin in der Military Band der israelischen Streitkräfte gedient. Inzwischen hat sogar Apple ihre Musik entdeckt und damit seinen Streamingdienst beworben.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Wenn in Deutschland am 9. Juni die Europawahlen stattfinden, dürfen zum ersten Mal auch 16-Jährige mitentscheiden. Welche Chancen sehen jüngere Menschen noch für ein souveränes, für ein demokratisches Europa? Lina Jonsen, mit der ich gleich sprechen werde, ist aktiv bei der letzten Generation, also bei der Protestbewegung, die mit ihren Demonstrationen immer wieder mal den Autoverkehr blockiert hat und damit auch jede Menge Aufmerksamkeit und Ärger provoziert hat. Von dieser Protestform hat sich die letzte Generation inzwischen ganz offiziell verabschiedet. Der Sekundenkleber, der hat in der politischen Auseinandersetzung ausgedient. Stattdessen hat sich die letzte Generation entschieden, an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilzunehmen. Und der Bundeswahlleiter hat diese Gruppe auch zur Wahl zugelassen. Und weil es bei der Wahl zum EU-Parlament auch noch keine 3- oder 5%-Hürde gibt, ist es für die 26-jährige Lina Jonsen, die gebürtige Hamburgerin, tritt als Spitzenkandidatin für die letzte Generation an, ist es also für Lina Jonsen auch nicht unmöglich, einen Sitz in Brüssel zu erringen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Hallo, danke schön.
Lina Jonsen, nach den Klebeaktionen jetzt also Wahlkampf für das Europäische Parlament. Ist das jetzt Ihr Marsch durch die Institutionen?
Nicht ganz so richtig. Also wir haben uns nicht von dem Protest selbst verabschiedet. Wir sind weiterhin eine Protestbewegung und das ist auch der Hauptfokus, den wir weiter vorhaben. Und dass wir jetzt zur EU-Wahl antreten, das ist ein Nebenschauplatz noch und das kann man sehr gut mit dem Protest, den wir auch weiterhin auf der Straße machen, verbinden. Das ist eine weitere Plattform, die sich meldet, also es ist nicht sozusagen, dass wir die ganze Bewegung jetzt auf diesen Fokus EU-Wahl geschiftet haben und jetzt nur noch das machen.
Also Sie wollen den Widerstand ins Parlament bringen, verstehe ich das richtig, und wenden sich aber trotzdem der klassischen Politik zu?
Ja, genau. Also wir bringen den Protest, wie wir ihn ja von der Straße auch in die Gerichte getragen haben, jetzt auch ins Parlament, weil Protest ist grunddemokratisch. Protest ist super wichtig, vor allem wenn mit unseren gesellschaftlichen Werten gebrochen wird und wenn Menschen dafür aufstehen und wieder diese Werte einhalten wollen, dann ist es vor allem auch sinnvoll, diese direkt ins Parlament zu tragen und diese Bühne da auch zu nutzen, denn dort sitzen Politiker, dort werden Entscheidungen getroffen und an diesem Protest darf niemand vorbeikommen, auch nicht die EntscheidungsträgerInnen. Und dementsprechend haben wir ganz klar gesagt, ja, wir gehen da rein für den Protest auch im Parlament. Wir gucken nicht weg, wenn irgendwie Bullshit-Politik gemacht wird oder korrumpiert wird, sondern wir legen den Finger auf die Wunde und werden so lange unseren Augenblick darauf legen, so the most criminal side eye sozusagen, für die jungen Leute, die verstehen das, und werden nicht weggehen, bis wir halt auch eine Lebensgrundlage haben für die zukünftigen Generationen und für die Menschen im globalen Süden.
Wie stellen Sie sich denn diesen Protest im EU-Parlament vor? Also wenn Sie schon was verraten wollen, worauf können wir uns denn da gefasst machen?
Genau, da will ich natürlich nicht zu viel verraten, aber es wird ein friedlicher Protest sein, alles, was sich in dem Rahmen bewegt. Wir können da ganz kreativ werden, uns kann man auch Vorschläge auf parlament-aufmischen.de schicken, alles, was irgendwie einem in den Kopf kommt und was sozusagen diesen Elefanten im Raum vor die Kamera zerrt. Also diese Menschheitskatastrophe, der wir gegenüberstehen, die sozusagen vor die Kamera führen, sodass wir da auch nicht mehr dran vorbeikommen, weil wir uns jetzt wirklich darum kümmern müssen, wie schaffen wir es als Gesellschaft, uns nicht vor die Wand zu fahren, weil so sieht es gerade aus. Wir reißen Monat um Monat Rekordtemperaturen und wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es jetzt als Gesellschaft, dieser Krise zu begegnen und umzulenken. Und dafür ist jede Art von Protest denkbar, der sich in diesem friedlichen Rahmen bewegt und wir nehmen gerne Vorschläge an.
Und der Elefant im Raum, das ist für Sie die Klimapolitik. Gibt es noch andere Themen, die Sie ins Zentrum Ihrer Politik stellen wollen, falls es klappt mit der Wahl ins EU-Parlament?
Also wir haben ja von Grund auf bei der letzten Generation uns Werte festgelegt, für die wir eintreten. Und daraus haben sich auch die Forderungen gebildet. Und diese Forderungen fassen sich auf 4 Grundpunkte. Und da ist soziale Gerechtigkeit der Kern. weil wir natürlich sehen, dass Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Also man kann es nicht voneinander getrennt betrachten. Es trifft immer die, die sich am wenigsten irgendwie wehren können und die aber auch am wenigsten dazu beigetragen haben. Und das ist ein riesen Ungleichgewicht, das ist eine riesen Ungerechtigkeit. Und deswegen ist eine funktionale Klimapolitik auch gleichzeitig Sozialpolitik. Und das ist unser Kern.
Aber nochmal nachgefragt, wie soll denn dann eigentlich Ihre parlamentarische Arbeit aussehen? Weil das ist ja ein Parlament, das ist ja kein Protestforum.
Richtig, wir haben ein EU-Parlament, was aber ein großes Problem hat, die Korruption und gleichzeitig auch, dass wir sozusagen das Parlament als das Herz der Demokratie hochhalten. Was wir aber gerade in real sehen, ist, dass wir nur noch Kompromisswahlen machen. Und da haben wir auch mit Nico Semsrott zum Beispiel, waren wir auf Veranstaltung von ihm und er sagt halt auch immer, es ist am Ende ein Potpourri aus Kompromissen und wir müssen jetzt aber auch mutig sein und Schritte wagen, die uns sozusagen als Gesellschaft wieder auf einen Kurs bringen, wo wir in die physikalischen Grenzen des Erdsystems reinkommen. Wir sind ja ein riesen Ökosystem, auch als Gesellschaft. Und wenn uns da nach und nach die Pfeiler wegbrechen, dann bricht auch unsere Demokratie und unsere gesellschaftliche Ordnung auseinander. Und das sehen wir jetzt gerade. Und wir müssen halt mutige Schritte gehen und halt auch die zur Verantwortung ziehen, die am größten dazu beitragen. Und das sind die Reichen. Und da sehen wir halt bei den großen Parteien, dass sie da nicht den nötigen Mut aufbringen, vielleicht sowas wie meine Überreichensteuer, eine Vermögenssteuer einzusetzen. So. Und das sind Probleme, die Demokratie schädigen. Und deswegen gehen wir halt auch in das Herz der Demokratie rein und zeigen der Gesellschaft, was da passiert auch und was da auch falsch läuft. Und es ist sehr wichtig, dass die Menschen auch davon mitbekommen und dass wir die auch mehr mit einbeziehen, weil deswegen machen wir auch diese runden Tische, um eine Art Programm aufzustellen, aber genau mit Programmpunkten, die die Gesellschaft irgendwie will. Wir versuchen nicht, unser Wahlprogramm zu verkaufen, sondern wir gucken ganz genau, okay, was sind Themen, die man zusammen bespricht auf Augenhöhe und tragen die dann direkt mit rein.
Jetzt haben Sie selbst den Satiriker Nico Semsrott schon ins Spiel gebracht, der ja als Kandidat für die Partei sich vor 5 Jahren zum Abgeordneten ins EU-Parlament hat wählen lassen. Inzwischen ist er dann zu den Grünen übergetreten im EU-Parlament. Der hat ja nach 5 Jahren ernsthafter parlamentarischer Arbeit gesagt, er ist völlig frustriert, völlig desillusioniert, völlig deprimiert von der Arbeit, wie er sie als Parlamentarier in Brüssel erlebt hat. In seinem Buch Brüssel sehen und sterben beschreibt er das auch ganz eindrücklich. Wie sehr schrecken Sie denn solche Erfahrungen ab?
Also Nico Semsrott sagt ja sehr gut, er ist ein Demotivationstrainer. Und bei seiner Veranstaltung und auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch echt immer schwer mal durchatmen müssen, weil ich bin eigentlich fast am Glauben abgefallen, aber das bestärkt mich eigentlich noch viel mehr, dass wir an dem richtigen Ort auch protestieren und da wirklich diesen Elefanten im Raum vor die Kamera zerren, weil es kann ja nicht sein, dass so viele Gelder, vor allem bei den konservativen Parteien, auch sehr viel in den Taschen der einzelnen Menschen verschwinden oder dass irgendwie Kompromisse gemacht werden, wo aber gerade Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und es kann ja nicht sein, dass unsere demokratischen Werte, unsere demokratischen Grundrechte nur innerhalb europäischer Grenzen gelten. Das kann doch nicht sein. Also wir müssen ja auch gucken, dass wir die demokratischen Werte, die uns so wichtig sind, über Ländergrenzen hinaus auch irgendwie hochhalten. Sonst lügen wir uns ja selbst in die Tasche. Und das hat halt Nico Semsrott aufgezeigt, was es da für Komplikationen gibt, was da halt auch für fehlende Kontrollinstanzen sind. Ja, da sehen wir halt einen riesen Konflikt und deswegen ist es ganz gerechtfertigt und legitim, dass wir da auch reingehen und da Protest machen, wo Ungerechtigkeiten sichtbar werden.
Jetzt hat ja gerade eine Studie gezeigt, 22% der 14- bis 29-Jährigen, also der jüngeren Menschen in Deutschland, würden aktuell die AfD wählen, wenn sie könnten. Wie sehr beunruhigt Sie das?
Es beunruhigt mich sehr. Also ich finde es richtig erschreckend, was gerade abgeht. Und da sehen wir ja gerade das Problem, dass die Demokratie gerade untergraben wird, aber vor allem, weil sie auch politisch so versagt und dann wieder halt den Raum für das Erstarken des Faschismus erst aufmacht. Wir sehen, dass irgendwie Krisen sich immer und immer weiter zuspitzen. Viele der jungen Leute haben ja auch angegeben, dass sie irgendwie Angst vor Inflation haben. Alles wird irgendwie immer teurer. Die Zukunft ist irgendwie nicht mehr sicher. Ich merke das ja selber bei mir und bei meinen Menschen im Umfeld auch, dass da irgendwie Zukunftsängste aufkommen. Und wenn dann irgendwie eine Person hinkommt und sagt, okay, und wir kümmern uns jetzt irgendwie um das Problem und um euch. Und dann ist so, es ist in der Geschichte oft vorgekommen, dass in so Zeiten der Krisen und im Versagen der strukturellen Ordnung oder dem Begegnen dass da irgendwie der Wunsch nach einem starken Herrscher irgendwie immer größer wird oder nach einem autoritären System. Und da muss man natürlich aktiv gegenarbeiten, aber wir sehen gerade, dass ganz, ganz große Veränderungen angestoßen werden müssen und die müssen aber auch sozial gerecht passieren, sonst fühlen sich Leute abgehängt. Wir sehen eine große Politikverdrossenheit gerade in der Gesellschaft und das sehe ich mit großer Sorge.
Aber Ihnen ist schon klar, Frau Johnsen, wenn die Prognosen eintreffen und Sie es auch schaffen, ins EU-Parlament einzuziehen, dann werden Sie in einem EU-Parlament sitzen, das ziemlich nach rechts gerückt sein wird. Damit kommen Sie klar?
Was heißt damit klarkommen? Ich finde es super erschreckend, aber gleichzeitig ist es ja dann kein Grund, da nicht als soziale, demokratische und bewusste Bürgerin da auch reinzugehen und dem versuchen, genau entgegenzuwirken. Also das ist ja gerade wichtig aufzustehen und deswegen ist Protest ja auch gerade so wichtig. Ganze Protestbewegungen sind wichtig, die dann für die demokratischen Grundwerte, die wir haben, aufstehen und Widerstand leisten gegen ein System, was gerade immer weiter abrutscht.
Lina Johnsen will als Spitzenkandidatin für die letzte Generation ins Europaparlament einziehen und den verkrusteten Apparat ein bisschen aufmischen.